Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Also wir haben jetzt, denke ich, gerade im ersten Spiel ein gutes Spiel gemacht. Gerade mit Ball haben wir schon einige Chancen kreiert, haben relativ wenig Klares zugelassen. So gesehen sind wir zufrieden, keine Verletzung rausgeholt. Die meisten Spieler haben die Minutenzahl bekommen, die sie jetzt auch brauchen. Zum jetzigen Stand, so gesehen, war es ein gelungenes Wochenende.
Das war Sebastian Hoeneß mit seinem Take zum 3:0-Testspielsieg an der Bramall Lane gegen Sheffield United. Ich begrüße den Christian Pavlic hier mit mir in unserer kleinen, aber feinen Aufnahmekabine. Christian, servus.
Servus, Philipp Meisel, und servus und Grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, pickepacke volles Programm mal wieder.
So sieht's aus. Und weißt du, was das Besondere war an dieser Situation, als ich dieses Tape aufgenommen habe am Wochenende?
Die Tatsache an sich, dass du schon dort gewesen bist, finde ich außergewöhnlich, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr, ne?
Ja, das knüpft aber daran an. Ihr habt vielleicht ja auf unserem neuen YouTube-Kanal das Video gesehen aus dem Pressebereich in Sheffield, und da war einfach niemand außer mir. Ja, denn die englischen Journalisten, die haben keine O-Töne bekommen, die mussten sofort abdampfen, und ich durfte immerhin da noch 2 Stunden warten, bis dann dieses Testspiel der Reserven vorbei war, um dann mit dem Trainer sprechen zu können. Das heißt, ich war zum ersten Mal, seit ich diesen Job mache, mit einem Bundesliga-Coach alleine und dem Mikro natürlich, und habe das Ganze aufgenommen, und ihr habt einen Auszug daraus gehört und den Rest hoffentlich bei uns in der App oder auf szn.de oder gibt's gar nicht, ZND, auf Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de, so ist es richtig, gelesen die letzten Tage. War ein schöner Ausritt nach England, muss ich sagen, auch wenn es mittlerweile wirklich augenscheinlich ist, was der Brexit dort anrichtet, und das ist nichts Gutes.
Ja, ich meine, allein schon die Tatsache, dass du einen Reisepass raussuchen musstest und es den einen oder anderen Profi gab, wie ich mir habe sagen lassen, der diese Unterlagen nicht gefunden hat.
Komisch.
Spricht schon dafür. Es ist echt kompliziert geworden, während du, glaube ich, echt vor ein paar Jahren, ich weiß noch, London ist eine meiner Lieblingsstädte persönlich, und während du einfach vor Jahren einfach noch zu einem Wochenendtrip einfach mal hochdüsen konntest, ein paar schöne Tage haben und wieder zurück, ist das heute alles nicht mehr ganz so einfach. Aber umso bemerkenswerter, dass das alles geklappt hat. Und ich würde mal sagen, und da wären wir, glaube ich, bei unserem ersten Punkt heute, Philipp, das war unterm Strich doch eine solide Nummer. Für dich natürlich die Tatsache, dass du mit Sebastian Hoeneß dich mal unter 4 Augen unterhalten konntest, aber auch für den VfB und den Trainer an sich, oder?
Ja, absolut. Ich meine, atmosphärisch ganz klar, ne? Und sportlich halt auch. Auch wenn es ein Premier League Aufsteiger ist und nach allem, was man da sehen konnte, gesetzt den Fall, es ist die A11 von Mark Hackingbottom gewesen, dann sind sie auch bald wieder Premier League Absteiger, weil die werden die Klasse so nicht halten. Ja? Nichtsdestotrotz hat der VfB bekommen, was er haben wollte. Er hat ein intensives Spiel bekommen, er hat Körperlichkeit bekommen, er wurde gefordert und er hat dem allem Stand gehalten. Die waren also im ich sag mal, Pellegrino Materazzo würde sagen, die waren pretty sharp, die Jungs, ja, also vom VfB. Sie waren richtig scharf, griffig, sie waren hellwach, immer diesen einen Schritt oder diese Fußspitze schneller, haben ganz, ganz starkes Gegenpressing teilweise abgezogen. Ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat auf dem Mein VfB-TV-Kanal. Da war also jede Menge geboten, was gut aussah für eine Generalprobe, was auch so sein muss in der Generalprobe, bevor man in den Pflichtspielbetrieb startet. Und dann natürlich als the icing on the cake, als die Kirsche auf der Sahne, die Performance von Serhou Guirassy.
Die an sich ist schon echt bemerkenswert, und wir hatten ja am Samstag, ich hatte ja auch Dienst, allerdings in einem anderen Bereich, wir hatten aber die Möglichkeit, uns da auch auszutauschen direkt, auch mit unserem Felix, und der erste Reflex, der, glaube ich, so kam, der ging wahrscheinlich bei vielen Fans so, boah, 3 Tore, Serhou Guirassy, schon geil. Aber ist es vielleicht nicht auch sogar irgendwie gefährlich? Wir werden später in unserem Transfermarkt-Kapitel auch noch ausführlich über die Personalie sprechen. Es ist wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert, aber für den Moment, sage ich mal, wenn wir uns nur dieses Spiel in Sheffield anschauen, hat der VfB einfach momentan einen perfekten Stürmer in seinen Reihen.
Der vor allem eine Frühform hat, die absolut bemerkenswert ist. Ich habe noch nie gesehen, dass in England sich eine Haupttribüne teilweise erhebt und applaudiert, wenn der gegnerische Stürmer in einem Testspiel kurz vor Schluss vom Platz geht. Mhm. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, ich habe es in Sheffield zum ersten Mal gesehen. Die Engländer, und die weiß ja selber, die haben, das ist ein Publikum.
Ein feines Gespür.
Genau, die haben ein feines Gespür, ein sehr feines Gespür. Ja, das sieht man, hört man, spürt man immer wieder, wenn man da drüben ist, auch wie, sag ich mal, spielbezogen Support beispielsweise ist. Das ist anders als hier auf dem Kontinent. Und die haben ganz genau gesehen, dass da einer ist, gegen den konnte ihr bester Mann in der Abwehr, der für ihn abgestellt war, ein gewisser Herr Robinson, halt überhaupt nichts ausrichten. Ja. Er wurde natürlich perfekt gefüttert. Das erste legt ihm Mio in die Gasse, dann macht er eine tolle Einzelaktion, Übersteiger trifft ins kurze Eck. Das zweite initiiert wieder Mio, der oder Milo, ich bin immer noch nicht ganz firm mit dem Nachnamen, der dann wiederum Endo bedient. Endo legt quer, Gerassi drückt ab, zack. Das dritte macht Silas und das ist also bereitet Silas vor und das ist der nächste, der uns wirklich zu loben gilt, denn auch nicht nur Gerassi, der drei Tore macht und eine starke Leistung angeboten hat, Mannschaft, die nicht ist, der sich voll identifiziert mit dem, was der VfB da tut. Das ist halt auch ein klares Zeichen, auch da kommen wir vielleicht nachher beim Transfermarkt-Part nochmal dazu, wo der gerade mental steht, was denn seinen Club angeht und seine Mannschaft. Aber Silas, der kurz zuvor eine Rudelbildung initiiert hat, ja, sich mit dem ganzen Stadion angelegt hat, weil er einen Elfmeter wollte, den nicht bekommen hat, aus Sicht der Engländer ist er zu leicht gefallen. Da packt ihn einer am Schlawittchen, zieht ihn hoch und das hat ihm natürlich wiederum gar nicht geschmeckt. Dann ging es halt hin und her. Der Schiri hat ein paar gelbe Karten verteilt und mit der nächsten Aktion, Silas kommt im Ballbesitz, das ganze Stadion buht. Was macht er? Er macht einen frisch, satt, Flanke flach rein, Gerassi da, Bums, 3-0, fertig. Genauso gibt man Antworten auf, sag ich mal, nonverbale Themen, die es auf diesem Platz zu diesem Zeitpunkt gab.
Das ist, glaube ich, die Grunddefinition von die Antwort auf den Platz geben, ja, weil das hat er gemacht. Und ich finde das auch gut und wichtig, auch darüber zu sprechen. Noch, wir hatten ja ein Stück dazu bei uns auf den Portalen und in der App. Denn ja, klar, wenn du dir das Stenogramm anschaust, dann siehst du Gerassi, Gerassi, Gerassi. Aber es haben natürlich auch noch andere ihren Beitrag dazu geleistet. Und ich finde Silas, die Personalie, sowieso schon seit Wochen interessant. Das ging in meinen Augen die Wiedererweckung des Silas, so würde ich es jetzt mal hochtrabend nennen, die ging für mich los am 33. Spieltag in Mainz, kurz vor der Pause, als er nämlich mit seinem Lauf den Konter initiierte zum 1-1 durch Endo. Ja, wir erinnern uns, vorletzter Spieltag, der VfB lag hinten 1-0, Ecke Mainz. Und dann fiel das 1-1, dass das Spiel komplett kippte. Und von dem Moment an ist Silas wieder komplett da in meinen Augen. Nicht, dass er davor weg gewesen wäre groß, aber wir haben uns ja auch schon darüber lange unterhalten. Also manchmal, man weiß es nicht ganz, er sucht sich noch ein bisschen und muss sich wieder finden. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, auch dem, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, dass er sich gefunden hat, auch seine Rolle gefunden hat. Und etwas, das Silas schon immer konnte beim VfB in seinen Prime-Zeiten, war ja nicht nur das Tore schießen, sondern auch das Tore vorbereiten. Das heißt, am Flügel bis zur Grundlinie durch. Da hat er, ich weiß noch einmal, Kevin Akpoguma, glaube ich mal, bei Hoffenheim mal völlig rund gemacht. Der wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, weil er schwindelig gespielt hat und er hat da 2-3 Tore vorbereitet. Und das ist eben auch eine wichtige Rolle von Silas und das gilt es einfach auch hervorzuheben.
Weißt du, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier mit dir in diesen Aufnahmen, mittlerweile sind es 251, schon gesagt habe, Mediziner, Sportmediziner vor allem, sagen immer wieder, es dauert ein Jahr mindestens nach der Verletzung, bis derjenige wieder bei 100% ist, wenn man so möchte. Ja? Also ein Jahr nach Genesung, da ist Silas jetzt ungefähr, nach seinem Kreuzbandriss damals gegen Bayern München, bis derjenige wieder bei 100% ist. Ich würde sogar sagen, Silas ist auf dem Weg, seine 100% zu überbieten, also die Latte nach oben zu schieben. Du siehst es an seinem Körper. Der hat mittlerweile Muckis da, wo sie hingehören. Der hat die breiten Schultern da, wo sie hingehören. Der lässt sich nicht mehr von einem, weißt du noch, wie in Suarez damals mit dem Ellbogen, der Bochumer, die Schulter längs beigebracht. Das wird ihm nicht mehr passieren, weil er sich wehren kann, weil er sich zu wehren weiß auf dem Platz. Auch diese Rudelbildungsszene spricht genau dafür. Klar wollte er mit einer Schwalbe den Elfer ziehen, Silas halt. Ja? Aber wie er sich danach mit einem kompletten Rudel Engländer anlegt, ja, das ist eben auch was zu diesem Sport gehört und kann man jetzt gutheißen, kann man schlecht finden, aber Fakt ist, es ist ein Beleg dafür, dass das ein anderer Spieler ist, als es man vielleicht noch gewohnt ist von ihm oder gewohnt war aus der Vergangenheit. Und er ist personifiziert, steht er dafür, dass der VfB gerade, ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, so ein bisschen einen Schritt gemacht hat hinsichtlich defensiven Umschaltverhalten. Mhm. Gegenpressing ist das Stichwort, ja. Da werden wir, glaube ich, so einige Szenen in der Saison, was wir bisher so nicht kannten, zumindest unter Hoeneß nicht kannten. Und der wiederum hat Silas auch aufgrund dieser defensiven Arbeit, die er getan hat. Einmal ist er wirklich einen 30-Meter-Sprint zurück und kommt dann mit der Fußspitze, läuft einen Pass ab und so. Also war richtig gute Geschichten dabei. Nicht nur deswegen hat der Trainer gesagt, das war sein bestes Vorbereitungsspiel. Ja, und ich bin sehr gespannt, was wir in den Pflichtspielen jetzt von ihm sehen werden. Was Wenn er jetzt noch das Tore schießen lernt, Christian, dann wird es wirklich heftig, weil das muss man natürlich auch dazu sagen. Er hat 2 Hochprozenter vergeben, eines davon nach einem Pass von, ich glaube, es war wieder Milo, der ihn dann schickt. Oder was, Endo, egal.
Sind jetzt immer beide Versionen des Nachnamens eigentlich? Ja, oder?
Tut mir leid. Er schickt ihn auf jeden Fall. Silas ist über 70 Meter weg. Niemand kann ihn halten. Läuft 1:1 auf den Torwart zu. Ein Herr Fotheringham war das. Und der muss eigentlich gar nicht viel machen, außer stehen bleiben. Das hat schon gereicht, um dann Silas das 3:0 kurz vor der Pause zu verwehren. Und das ist halt was, wo er eben auch noch Luft nach oben hat. Mal schauen, ob da noch was kommt.
Bei Fotheringham muss ich direkt an Loriot denken. Aber das ist was anderes. Ich würde gerne noch den Fokus, wenn wir bei diesem Spiel sind, darauf lenken, dass hinten die Null stand. Jetzt kannst du natürlich, wir sagen immer Testspiele, ne, muss man einordnen, Ergebnis ist nicht alles, aber hast du eine Erklärung dafür, warum man in 60 Minuten von Gladbach 5 Dinger eingeschenkt kriegt und warum man gegen Sheffield die Null hält? Ist es, weil Sheffield wirklich so limitiert war vorne? Ist es, weil da beim VfB defensiven Prozess stattgefunden hat, oder ist es einfach Tagesform und hat gar nichts zu sagen?
Es ist wie immer ein Mix aus vielem, Christian. Es ist so, dass Sheffield also vorne außer einem gewissen Will Osula wirklich nicht viel zu bieten hatte. Ja, und der war meistens allein auf weiter Flur. Dann hast du in solchen Blitzturnieren auch immer das Thema, wie war die Trainingswoche, wie wurden Schwerpunkte gesetzt? Ja. Gladbach war offensichtlich frischer und schärfer als der VfB. Und dann hast du natürlich Personal. Ich meine, wenn du die Abwehr da anschaust, mit der VfB dieses Testspiel gegen Gladbach beschritten hat, die wirst du halt nicht mehr zusammenspielen. Ja, und da wirst du kaum einen Protagonisten auch davon in der Startelf sehen, ja, wenn die Pflichtspiele jetzt losgehen. Und das wurde ausgenutzt von einer Mannschaft, die, das wissen wir alle, dafür ist in den letzten 10 Jahren bekannt gewesen, oder eigentlich immer noch. Auch wenn sie jetzt ein schlechtes Jahr hatten oder schlechte 1,5 Jahre, Gladbach ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Und die ist dann halt auch in der Lage, dir in 60 Minuten 5 Stück einzuschenken. Das ist alle 12 Minuten ein Gegentor. Das ist zwar nicht standesgemäß, klar. Sollte man vermeiden, klar. Kann aber passieren.
Aber ein guter Fingerzeig auch für die Bundesliga. Wie du sagst, das ist auch bei Gladbach immer so, wenn man sie mal lässt, dann können sie auch richtig.
Und ich meine, du hast ja die Tore vielleicht gesehen. Also der kann halt Nübel, außer auch bei einem, bei dem letzten kann er halt was dafür. Ansonsten wurde er einfach im Stich gelassen. Ja. Und jetzt wiederum. Und das führt uns dazu, dass er der VfB eine neue Nummer 1 hat. Keine Überraschung gewesen, klar, aber jetzt wurde es halt offiziell gemacht vom Trainer. Ich meine, ich hatte zum ersten Mal seit Jahren, und da nehme ich auch die Zeit von Kobel mit rein, Jens Lehmann-Vibes, wenn ein Ball in den Strafraum kam, jetzt gegen Sheffield. Die Engländer haben natürlich einen relativen Fokus auf Flanke, Kopfball. Und die 3, 4, die sauber reinkamen, die gefährlich hätten werden können, die wurden alle in einer solch souveränen Manier von Nübel weggepflückt, dass ich da tatsächlich, glaube ich, bei der 3. oder 4. Situation habe ich gar nicht mehr hingeguckt, außer mit dem Augenwinkel so ein bisschen, weil ich wusste, okay, der hat ein E. Und das ist natürlich für eine Abwehr, die man als im Gesamten betrachtet, für den Verbund, ist das natürlich Gold wert, weil sie einfach wissen, okay, da hinten ist ja noch einer, der holt ihn halt im Zweifel dann runter.
Zum Grundvertrauen.
Das ist für eine Abwehrreihe, wer selber mal Abwehr gespielt hat, egal auf welchem Level, weiß das, das ist unfassbar viel wert. Ja, und das scheint jetzt unter Nübel gegeben zu sein. Jetzt müssen sie es halt, wie so vieles, was man in der Vorbereitung an Gutem gesehen hat, bestätigen, wenn es um Punkte geht.
Und jetzt, Philipp, ist es ja so gewesen in Sheffield, dass es nicht nur diese eine Partie gab, dieses 3:0, das man sich anschauen konnte, wenn man ein Abo bei VfB TV abgeschlossen hat oder wie ich einen halblegalen nordmazedonischen Livestream finden konnte.
Das war mir so klar.
Aber es gab neben diesem Spiel noch eins, nämlich das Reservespiel. Das fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und du warst ja da. Also was kannst du uns denn dazu sagen, zu diesem Spiel, das man nicht anschauen konnte?
Das war so ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Ja, also zum einen wurde mir mitgeteilt von den VfB-Offiziellen, dass die Engländer darum gebeten haben, dass es keine Audience gibt, also nicht mal Pressevertreter. Ja? Das Stadion wurde dann auch englisch-typisch innerhalb von 10, 15 Minuten leer. Eh klar, die Leute gehen ja relativ so schnell, wie sie kommen, gehen sie auch wieder in England. Das ist ja überall so. Und dann haben die 2x40 Minuten mit den zweiten Anzügen, möchte ich jetzt mal so sagen, gegeneinander gespielt. Und da hat der VfB eine Startelf aufgeboten, die wird auch so nie wieder Zusammenspielen bestand zum einen aus diesen Jungs, die nah dran sind an der Startelf. Also Undav, Jong, Leveling, Egloff. Mhm. Und dann waren halt so Jungs dabei, die wurden halt mitgenommen, um ihnen Gutze zu geben. Ja, ein Leon Reichhardt aus der U21 beispielsweise, ein Chris Olivier aus der U19. Ja, solche Jungs haben da gespielt. Und dann gibt's halt noch diese Abgehängten. Ja, also beispielsweise Luca Pfeiffer, der hat sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel jeweils, glaube ich, nur 10, 15 Minuten bekommen. Der ist in der Hierarchie sogar hinter Jovan Milošević zurückgefallen, dem Neuzugang aus Serbien. Und im Endeffekt war es dafür da, dass halt so eine Reise dann, wenn man sich schon antritt mit so einem Riesentross darüber, dann genutzt wird, dass halt alle möglichst viel Zeit in die Beine bekommen. Ja? Und das ist geschehen. Der VfB hat es 0-3 verloren. Ich habe tatsächlich 5-6 Minuten gesehen. Ich habe mich einmal kurz reingeschlichen und ein bisschen geschaut, aber ich hatte dann auch genügend zu tun, saß in diesem Presseraum, wo auch unser bisher erfolgreichstes YouTube-Video entstanden ist. Ja, ja. Meißel allein im Presseraum in England.
Das sind Dinge, die kannst du nicht lernen. Die passieren so.
Nee. Und ich glaube, unterm Strich steht, gute Spielzeit für alle, gutes Ergebnis im ersten Spiel. Im zweiten waren sie trotz Ergebnis nicht unzufrieden, weil es höher ausgefallen ist, als das Spiel es hergegeben hat. Und schlussendlich sind sie zurückgekommen ohne gravierende Verletzungen von der Insel. Und deswegen steht da ein positives Fazit, wenn man einen Strich zieht, und mehr gibt es dazu auch erstmal nicht zu sagen.
Strich ziehen ist ein gutes Stichwort, denn die Vorbereitung an sich ist abgeschlossen. Als nächstes steht für den VfB nämlich der Pflichtspielauftakt an. Grund genug, uns mal die Meinung anzuhören von unserem Sportchef Dirk Preis. Der liefert uns sein persönliches Fazit, seinen Rückblick auf die Vorbereitung des VfB Stuttgart.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Ja, wer gedacht hat, durch die Relegation verkürzt sich die Sommerpause extrem beim VfB Stuttgart, der hat sich ein bisschen getäuscht, zumindest geht es mir so. So langsam kann es wieder losgehen, und die gute Nachricht ist, es geht auch wieder los, und zwar mit dem ersten Pflichtspiel ja am kommenden Samstag, 13 Uhr an der Reutlinger Kreuzeiche. Gegner ist in der ersten Pokalrunde die TSG Balingen, ein Regionalligist hier aus der Region, deshalb ja irgendwie auch ein ganz spezielles Los, nachdem der VfB ja zuletzt immer wieder weite Reisen unternehmen musste, oft in den Osten der Republik, um in der ersten Pokalrunde anzutreten. Ja, Pflichtspielstart, schwieriges Wort, aber ich hab's, steht an, und da geht natürlich der Blick auf die bisherige Vorbereitung. Was ist passiert? Ist das Ganze so, dass man sagen kann, das gibt Zuversicht, oder das macht einem eher Sorgen? Im Moment würde ich sagen, man kann ganz zuversichtlich in die ersten Spiele gehen, vor allem jetzt in das Pokalspiel gegen die TSG Balingen, weil der VfB eigentlich ganz ordentlich durchgekommen ist durch die Vorbereitung mit wenigen Verletzten, kaum langfristige Ausfälle, sieht man mal von wirklich dem schmerzhaften Ausfall von Joscha Wagnermann ab. Ansonsten gab es einige Testspiele, 6 Stück waren es. Nimmt man mal das zweite Spiel in Sheffield aus, wo dann die Reserveteams noch gegeneinander gekickt haben. Von diesen 6 Spielen gab es einmal ordentlich auf die Mütze, 1-5 gegen Borussia Mönchengladbach, und das nur in einer Stunde. Damals waren 60 Minuten Spielzeit beim Turnier in Heimstetten. Also das war schon so ein kleiner Wachrüttler, denke ich, in der Mitte der Vorbereitung. Jetzt zuletzt sah es gut aus in Sheffield, hat der Kollege Philipp Meisel ja schon berichtet. Deshalb einerseits ein gutes Gefühl, andererseits weiß man beim VfB ja, was Generalproben für eine Aussagekraft haben können. Da hat es danach auch schon mal ganz anders ausgesehen. Aber im Moment lässt sich's gut an. Wichtig wird sein eben, dass die Mannschaft das, was die letzten Wochen in der vergangenen Saison passiert ist, unter Sebastian Hoeneß, nachdem er Anfang April übernommen hatte, was sich da so ergeben hat, was sich erarbeitet haben, die Spieler mit dem Trainer zusammen. Da waren ordentliche Spiele dabei, da wurde gepunktet regelmäßig und am Ende ja auch die Relegation erfolgreich bestanden. Daran gilt es anzuknüpfen, und das ist eben Hauptaugenmerk jetzt. Transfermäßig ist es natürlich alles noch irgendwie ein bisschen wackelig, was da im Moment zu sehen ist, weil die ganz großen Abgänge hat es noch nicht gegeben. Natürlich, es wurden ein paar Spieler verliehen aus der zweiten oder sogar dritten Reihe. Es gab die Spieler, die keinen neuen Vertrag mehr bekommen haben, aber diejenigen, die man als potenzielle Wechselkandidaten sieht, die dann auch für viel Geld womöglich noch gehen, die sind alle noch da. Seru Gerasi, Konstantinos Mavropanos, Bona Sosa, Hiroki Ito. Deshalb der VfB aus meiner Sicht gewappnet mit diesem Kader, mit dieser Vorbereitung für den Pflichtspielauftakt. Dann kann bis zum 1. September aber natürlich auch auf dem Transfermarkt noch einiges passieren. Da bleibt spannend, aber jetzt gilt die volle Konzentration natürlich der ersten Pokalhürde. Und da, wie gesagt, sieht's gut aus, kann man zuversichtlich ran und wir freuen uns drauf. Bis bald.
Ich mag das, wenn Dirk mit solchen Sachen bei uns irgendwie stattfindet, weil der ist, oder auch wenn er hier als Gast mit uns in der Kabine steht, er ist so, er ist einfach immer differenziert und immer so ein bisschen alles abwägen. Ich finde das ganz angenehm, weil wir beide sind meistens diejenigen, die sich immer so ein bisschen auf irgendeine Seite schlagen. Ja, auch wenn wir es natürlich zu vermeiden versuchen, aber es passiert natürlich immer wieder. Und deswegen mag ich Dirk, wenn er hier mit dabei ist. Ich mag ihn natürlich auch so, aber du weißt, was ich sagen will.
Und das sagst du jetzt nicht nur, weil er der Sportchef ist.
Nein,
ne? Das ist ja klar.
Nein. No fishing for compliments an dieser Stelle.
Aber damit hätten wir quasi, würde man sagen, so einen Knopf dran gemacht. Natürlich blicken wir in aller Ausführlichkeit voraus auf den Pflichtspielauftakt, auf das Spiel bei der TSG Balingen an der Kreuzeiche. Später im hinteren Teil dieser Folge. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Aus der Werbung machen wir weiter mit Werbung.
Was für ein Zufall. Wahnsinn.
Ja, nämlich die der VfB ab sofort spazieren trägt. Ja, er hat einen neuen Brustpartner, Hauptsponsor, Winamax, Wettbude aus England. Frankreich. Ich bin immer noch auf der Insel, Christian.
Ich merk's.
Brexit nicht ganz vollzogen. Auf dem Ärmel ist HAB Global. Ja, ein Solarunternehmen aus Güglingen, ja, Baden-Württemberg. Ebenfalls bei Hoffenheim auf dem Shirt präsent, glaube ich, auch auf dem Ärmel. Und dann hat man noch Connect als Partner, ein Startup von Ex-SAP-Leuten mit jeder Menge Investorengeld dahinter. Die machen, sag ich mal, im weitesten Sinne IT-Solutions. Ja, also da geht's um Verschlankung, Vereinfachung von Prozessen, Verknüpfungen und so weiter. Das ist das Paket, was letzte Woche quasi bekannt wurde. Am Morgen, als wir dann am Nachmittag mit unserer Folge rauskamen. Das wiederum bringt mich dazu.
Also am Morgen danach?
Genau. Nee, nicht am Morgen danach. Wir haben am Mittwoch aufgenommen. Und am Donnerstagmorgen wurde es publik.
Genau, am Morgen danach.
Genau, am Morgen danach. weil wir das zuerst vermelden konnten, wer diese Partner sind, als wir die Aufnahme gemacht haben wiederum, am Mittwochmittag, da hatte ich noch nicht alles in trockenen Tüchern, also abgesichert mehrfach und so weiter. Deswegen sind wir ein bisschen vage geblieben, haben nicht alle Namen präsentieren können. Und das führt natürlich auch dazu, oder hat dazu geführt, dass wir, sage ich mal, einordnen, nicht ganz so stark unterwegs waren, wie wir sonst so sind. Ja, aus dem ganz simplen Grund, ich habe es gerade genannt, wir hatten noch nicht alles in trockenen Tüchern, Informationen sauber abgesichert. Und dann ging es mir zumindest erstmal darum, euch da draußen möglichst viel auf die Ohren liefern zu können, was eben valide ist, was verifiziert ist. Und deswegen ist die Sendung so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Aber, Christian, wir können ja jetzt ein bisschen Einordnung vornehmen.
Ja, der Vorteil ist ja, dass wir uns ja jede Woche hier sprechen. Und wie gesagt, auch da kam natürlich Lob, da kam auch Kritik. Und wir sind ja auch so, dass wir das auch ernst nehmen und wahrnehmen und auch aufgreifen. Und es ist tatsächlich so. Ja, also ich muss persönlich sagen, ja, wir saßen da Mittwochnachmittag drin und wir hatten eigentlich ja nichts schwarz auf weiß. Wir hatten die Infos und die haben wir halt eben in so einem kleinen Ritt auf der Rasierklinge einfach rausgehauen, Mittwochnachmittag aufgenommen, Donnerstagnachmittag, dann ging die Folge raus und am Donnerstagvormittag, also wie du sagst, dazwischen kam dann die Pressemeldung.
Nachts um 4, Donnerstagmorgens um 4 habe ich die letzten Nachrichten hin und her geschrieben, hat es dann wirklich wasserdicht, was dann wenige Stunden später von mir oder von uns veröffentlicht wurde. Ja.
Das ist richtig. Und auch da nochmal zur Einordnung soll, und das soll auf jeden Fall keine Rechtfertigung sein, sondern eine Einordnung. Es ist natürlich so, dass natürlich auch viel darüber diskutiert wird, dass auch in Fankreisen viel darüber diskutiert wird, ist ja ganz klar. Und dass nach Meinung auch einiger Hörer eben die Kritik nicht so da war, wie sie vielleicht hätte da sein sollen. Das können wir jetzt gerne an der Stelle auch nochmal einordnen, weil ich finde, bei solchen Dingen, das betone ich immer wieder, ist der Kontext mit das Wichtigste. Kontext ist für mich in der ganzen Geschichte das Entscheidende. Ich bleib bei dem, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe. Du kannst ja gleich, Philipp. Ich bleib bei dem, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe. Das heißt, das ist der Deal, den nehme ich so hin. Die zahlen offensichtlich sehr gut. Shut up and take the money wäre ein bisschen übertrieben, aber das ist mal der Kern. Ja, so die Kohle ist da und die Kohle, und das muss man halt ganz ehrlich sagen, ist deutlich mehr, als sie bei allen möglichen Deals, die der VfB zuvor auf der Brust hatte, präsentieren konnte. So, das ist das eine. Und das andere, das ist der Punkt, den man kritikwürdig achten kann, und das ist auch eine Kritik, die sich auch beispielsweise Alexander Werle anhören muss, das ist der Kontext. Wenn also Alexander Werle im Vorfeld sagt, mit Blick auf den möglichen Hauptsponsor, Trikotsponsor, naja, ein chinesischer Wettanbieter wird es schon nicht werden, Zwinker Smiley, und dann wird es ein französischer Wettanbieter, dann ist das eben genau die Kritik, die du dir anhören darfst und anhören musst. Und das ist dann auch der Punkt, wo man dann reingehen kann. Man kann generell gegen Werbung von Wettanbietern sein. Das steht jedem frei. Ich persönlich bin da sehr frei, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt werden alle sagen, Pavlic, jetzt machst du aber Whataboutism, aber ich sag's trotzdem. Aber wenn man jetzt Wettanbieter verbieten dürfte als Werbung, dann dürftest du eigentlich auch nicht für Stuttgarter Hofbräu werben, weil, oder früher für Marlboro, weil ja Zigaretten und Alkohol genauso süchtig machen wie Spiele, ja. Aber das ist einfach eine Geschichte, der VfB hat auch mit Dinkelacker auf der Brust gehabt. Man könnte also, wenn man hingeht und sagt, ich darf für nichts werben, was prinzipiell gefährlich ist, dann wird es langsam eng. Ja. Deswegen bin ich im Kern dafür und bleib dabei und sage, für mich ist der Deal okay. Problematisch finde ich, und das finden viele da draußen aber auch, der Kontext, in dem das geschehen ist, ergo die Aussagen von Alexander Werle zuvor.
Wenn man das Rad ganz zurückdreht, dann muss man ins Jahr 1965 gehen. Das war der Zeitpunkt, als der deutsche Fußball Werbung auf Trikots zugelassen hat erstmals.
Ja.
Ja. Und was seitdem passiert ist, ist eine Geschichte von fast 6 Jahrzehnten mit sehr, sag ich mal, einem bunten Blumenstrauß an Kontroversen und Debatten, die da stattgefunden haben. Angefangen damit, dass es erst gar nicht ging, bis dann ein findiger Herr aus Braunschweig plötzlich das Braunschweiger Wappen durch ein Jägermeister-Logo ersetzt hat und Tabus gebrochen hat, und dann ging plötzlich einiges. Ja? Und heutzutage ist es so, dass diese Branche, diese Wettbranche explizit, dieses Business so sehr geentert hat.
Voll eingenommen.
Das ist voll eingenommen. Ja, dass es eigentlich keinerlei Tabus mehr gibt. Und deswegen auch finde ich, dass es beim VfB keine mehr gibt.
Das Aber kommt gleich. Ganz kurz möchte ich nur einschieben dazu. Da reicht sich mal, wenn man sich so ein Bundesligaspiel bei Sky oder The Zone anschaut. Zeichnet mal bitte die Werbeblöcke in der Halbzeit auf. Da sind von 10 Spots 8 Wettanbieter. Und dann kommt noch mal irgendwie Krombacher rettet den Regenwald. Und das war's. Und vielleicht noch irgendwie Ingrid von Indeed. Und dann kommen aber 8 Wettanbieter von B-Win über Bett, sonst was. Und dann Florian Lau erzählt noch irgendwie was. Es ist ja ein Wahnsinn.
Ich bin heute Morgen zum Pressehaus gelatscht mit Spotify auf den Ohren. Hab eine Aufnahme gehört von Benny Goodman, legendärer Klarinettist, Jazzmusiker. Und die Werbung wurde dreimal unterbrochen. Es war zweimal Wetten und einmal Alkohol. So, ja. Und deswegen finde ich es einfach irgendwo ein Stück weit bigott, sich da großartig drüber aufzuregen. Auch in dem Kontext VfB Stuttgart. Ich meine, die sind hier rumgelaufen mit alkoholhaltigen Suchtmitteln auf der Brust, mit einem Schneeballfinanzsystem, das in sich zusammengebrochen ist. Ja, wenn sich einer hier auf kein hohes Ross begeben darf, dann eigentlich ein Anhänger des VfB Stuttgart, was Brustwerbung auf diesem Trikot angeht. Aber, und das ist aber, ja, das auch wichtig ist und auch nochmal betont werden muss, wenn ich mir als Verein eine derartige Fallhöhe schaffe, ich gebe ein Positionspapier raus, ich kommuniziere Werte offensiv und öffentlich, was richtig so ist, weiterhin auch bleibt, in Person von Präsident Klaus Vogt, Aufsichtsratsvorsitzender in Personalunion, in Alex Werle oder auch in Ruben Kasper, der sich bei den Kollegen ins Interview sitzt und sagt, wir versuchen oder wir wollen nicht das höchste Angebot, wir wollen geopolitische Themen vermeiden und so weiter. Das ist zum Teil auch gelungen, zum anderen Teil halt nicht. Ja, schlussendlich hat sich rausgestellt, Surprise, surprise, der VfB ist ein Club wie jeder andere. Er nimmt im Endeffekt das Geld, das ihn am meisten bringt und arbeitet damit. Was man halt dann aber sich anhören muss, und der Gegenwind, der ist ja gerade auch unüberhörbar, auch jetzt, weil es mit Jokerstar nochmal so eine Automatenspiel-Geschichte aus Oberschwaben da jetzt im Pool aufgetaucht ist. Ihr könnt nicht das eine sagen und das andere machen, ja, dann zumindest müsst ihr damit leben, dass das euch unter die Nase gehalten wird. Und das finde ich vollkommen legitim. Wo ich weiterhin nicht mitgehe, ist das Thema Wettspielbranche an sich böse und buh und so. Ja, ist so. Mag sein, dass es da ein hohes Suchtpotenzial gibt, ja, aber dann musst du das Rad einer gesamten Branche zurückdrehen und mindestens 1,5 bis 2 Jahrzehnte, wenn du da nochmal irgendwie einen Ausweg finden möchtest. Und das geht nicht. Dieses Geld ist da, dieses Geld wird von der Branche händeringend gesucht und gern genommen. Und da ist der VfB einfach, wie nochmal, keine Überraschung, ein Club wie jeder andere auch. Auch wenn er ein Leitbild hat, das zumindest so interpretierbar ist, dass bestimmte Sponsorengelder oder, sag ich mal, Branchen, aus denen das Geld kommt, gern ausgeschlossen werden würde. Aber es geht halt manchmal nicht, weil der wirtschaftliche Zwang so heftig ist, dass man dann eben die pragmatische Entscheidung trifft. Und das ist die, dass man ein Hauptsponsorenpaket abgeschlossen hat mit 8,5 Millionen Euro PA auf 3 Jahre befristet. Das ist ein Paket, sowas hat der VfB in seiner Geschichte noch nie irgendwo sich holen können. Wenn es dann halt Wettermeter ist, dann ist ein Wettermeter. So sehe es ich. Ich bin vielleicht aber auch zu sehr abgestumpft gegenüber den Mechanismen dieses Games, dieses Business, als dass ich da noch mich großartig echauffierend irgendwo hinstellen kann.
Addendum 1, wenn ich vorher in meinem Wahn aus Frederik Lau Florian Lau gemacht habe, dann tut's mir leid, der Kerl heißt Frederik, aber ihr wisst, welchen Schauspieler ich meine und ihr wisst, welchen Werbespot ich meine, und das gilt sozusagen einfach nur sinnbildlich für das alles. Ja, man kann jetzt beispielsweise auch uns in der Argumentationskette, die wir hier aufbauen, dieses Whataboutism, auch so ein schönes, neumodernes Wort vorwerfen, sagen, naja, aber die anderen machen es ja auch alle, dann könnt ihr es auch machen. Kann man uns vorwerfen, wir versuchen quasi einfach nur darzustellen, dass es halt mittlerweile absolut part of the game geworden ist.
Dieser Zug ist abgefahren. Schau dir an, ganz kurz noch, Christian, darf's gleich wieder. In England, wo ich zurückgekommen bin jetzt am Wochenende, da werden sie ab nächster Saison, glaube ich, Wettanbieterkohle auf Trikots verbieten. Also es dürfen keine Werbepräsenzen von diesen einschlägigen Angeboten mehr auf Trikots präsent sein. Dafür ist es ihnen vollkommen scheißegal, aus welchen, Entschuldigung, geopolitischen, sag ich mal, Grauzonen da die Kohle kommt. Ob das die Saudis sind, die Kataris, die, keine Ahnung, irgendwelche Kohle aus Thailand, die, wo ich habe mit Anhängern von Sheffield Wednesday gesprochen, da war ich am Freitagabend, Zweitliga-Auftakt gegen Southampton, ja. Die wissen nicht mal genau, wer ihr Investor gerade ist, wo die Kohle herkommt. Das ist denen vollkommen wurscht. Ja. Bevor ich da dieses Fass aufmache, da nehme ich halt lieber Kohle von dem Wettanbieter.
Ich hatte vorher Addendum 1, dann komme ich jetzt mit Addendum 2. Ja, sonst wird das alles keine runde Geschichte. Und das greift das auf, was du gerade gesagt hast. Ja, auf vielen Orten dieser Fußballwelt ist man gewissermaßen schon abgestumpft. Ich finde es gut, dass man das hier nicht ist. Ich finde es gut, dass es hier diese kritischen Stimmen aus Fankreisen gibt. Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach alles abnickt und zu allem Ja und Amen sagt und sagt, wir finden das super toll. Und so wie ich vorher gesagt habe, shut up and take the money. Ich finde das gut, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt. Da ist in anderen Orten der Fußballwelt, wie du schon gesagt hast, der Zug eigentlich schon abgefahren. Aber auch ich zuck, ganz ehrlich, das gebe ich offen zu, ein bisschen zusammen, wenn ich dann diese neue Pressemeldung lese und lese dann was von Jokerstar. Da muss ich erstmal irgendwie googeln, was ist eigentlich Jokerstar. Dann kriege ich raus, dass das ein Anbieter für elektronische Spielautomaten im Netz irgendwie, also sowas, ne? Und dann denke ich, direkt kommt bei mir dieser Satz, der früher immer bei Werbespots zu hören war, zugänglich nur für Menschen mit gewöhnlichem Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Und ich denke so gleich, so, da zucke ich zusammen, denke so, boah, muss das sein? Auf der anderen Seite ist es, wie es ist, und das Geld hat der VfB dringend nötig, und es ist auch so, wie du gesagt hast, es hätte noch viel, viel, viel schlimmer kommen können. Das macht es nicht besser per se, aber es hätte noch viel, also mir ist immer noch sowas lieber als Qatar Airways, da bin ich ganz ehrlich, und dann ist die Geschichte die, dass der VfB einfach gutes Geld bekommt, damit selber auch noch was anstellen muss. Und der entscheidende Punkt, und das ist, glaube ich, der bei uns einfach wichtig ist an der Stelle, und den würde ich gerne einfach auch nochmal sagen, man kann und soll und darf sehr hitzig und emotional darüber diskutieren. Ich finde das toll, ich mag sowas. Ich mag Debattenkultur, ich mag Streitkultur. Allerdings, es ist halt einfach so, dass der größte Kritikpunkt einfach für mich der Kontext ist und dass es eben, hätte der VfB, ich sag's mal so, hätte man sich im Vorfeld nicht zu sehr dazu geäußert, ich glaube, dann wäre der Aufschrei auch nicht so groß gewesen. Insoweit muss der VfB und müssen sich die Verantwortlichen beim VfB einfach auch dessen bewusst sein, dass alles, was man in irgendeiner Form sagt, in irgendeinem Kontext, wieder aufgewärmt, aufgegriffen, hervorgeholt wird. Und das ist völlig zu Recht. Und dass dieses Motto, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, das darf halt einfach keine Rolle spielen. Und deswegen ist die Kritik schon auch angebracht, wenngleich ich das Geld nehme und hoffe, dass der VfB was damit macht.
Das ist der wichtigste Punkt, glaube ich. Ja, also wir landen übrigens wieder beim Thema Kommunikation, ja, wie ja. So oft, wenn es um solche Themen geht. Ja, ich meine, die Attitüde, mit der Alexander Wehrle teilweise Presseauftritte absolviert, die ist halt manchmal nicht... Ja, nee, sie ist verbesserungswürdig, Punkt. Ja, und dass ihm das auf die Füße fällt, ist klar. Ich meine, es fängt an mit dieser Entspannt-euch-mal-Geschichte. Ne? Oder selbst diese Suffisanz, wenn man sich diese Passage nochmal anschaut, die ich da wahrnehmen kann, zumindest als unser Kollege Gregor Preis ihn fragt bei diesem Stiftungsgründungspressekonferenz-Thema, ob es denn jetzt ein chinesischer Wettanbieter wird. Und er sagt dann, nee, ein chinesischer wird's nicht. So, dann hat er eigentlich schon geleakt. Was passiert? Ja, wir haben alle leider gepennt in dem Moment. Ja, aber und auch jetzt wieder das Interview bei Dennis Bayer von Sky, wo er sich quasi hinsetzt und sagt, ja, dass also quasi was er übersetzt sagt, ist, dass er zeigt sich irritiert, dass nicht alle abfeiern, was jetzt da für ein Riesendeal. Ja, es ist ein Riesendeal und der ist finanziell echt eine Hausnummer. Aber sag ich mal, die Begleitgeräuschkulisse, mit der er zustande gekommen ist. Die ist halt was den Menschen zu Recht aufstößt und weswegen sie nicht jubelnd durch die Straßen rennen und Alexander Wehrle auf einer Senfte durch die Mercedesstraße tragen wollen, weil es halt so ist, wie es ist. Und das muss man in aller Deutlichkeit auch sagen dürfen. Punkt.
Sitaku ist es, Philosophus mansissis. Manchmal eben doch ein Spruch, den die alten Lateiner zu pflegen wussten und der manchmal doch angebracht ist. Manchmal ist es besser, auch im Vorfeld, man sagt nicht so viel, weil dann gibt's nicht so viel, was einem hinterher auf die Füße fallen kann. Nun denn, ich würde sagen,
jetzt haben wir beinahe eine Viertelstunde über den Quatsch geredet.
Jetzt haben wir, jetzt aber, da, also
ehrlich.
Das ist meine Erörterung, mein Lieber. Das ist deutsche LK pur.
Transfermarkt.
Ja.
Juan Perea zu Hansa Rostock. Ich habe auch in Sheffield da noch das letzte Mal mit Fabian Wohlgemuth gesprochen und gesagt, hast du eigentlich schon mal euren Kicker-App aufgemacht oder sonst wo ein Ergebnis gesehen von dem Wochenende? Elversberg gegen Rostock. Und er so, ja, habe ich. Und ich habe mich sehr gefreut. Ja, denn noch am Morgen hat er mit Juan hin und her geschrieben und gesagt, hey, ich wünsche dir viel Glück, heute Start. Der Juan selber wusste gar nicht, dass er startet oder ob er startet. Und als er dann reinkam und dann das Spiel gedreht hat, 90 plus 10, 90 plus 13 mit zwei Toren, während zuvor Wahid Fagir, das Elversberger Zünglein an der Waage war, das ist schon ein Spiel, wie es nicht allzu oft vorkommt, sage ich jetzt mal. Ja?
4 Monitore, Philipp, hatte ich am Samstag offen. 4 Monitore. Auf einem habe ich gearbeitet. Auf dem zweiten hatte ich den Chat mit dir.
In Anführungszeichen.
Ja, bitte. Auf dem zweiten hatte ich den Chat mit dir offen. Ja. Auf dem dritten lief der halblegale nordmazedonische Stream aus Sheffield. Ja. Und auf dem vierten lief Sky. Und da lief aus dem Ludwigspark SV Elversberg gegen Hansa Rostock. SV Elversberg musste noch umziehen in den Ludwigspark nach Saarbrücken, weil man in Elversberg aus Gründen noch nicht Zweitliga-Fußball präsentieren kann. Hab gedacht,
vor kurzem.
Übrigens schöne Grüße an der Stelle an unseren Kollegen David Scheu, der mir noch am Freitag, also am Tag vorher, eine Teams-Nachricht geschrieben hat und der gesagt hat, du, wenn du da Dienst hast, kannst du ja mal vielleicht mit deinem Auge gucken, vielleicht liefern ja Fagir oder Perea irgendwas ab. Und da hat der Kerl ein bisschen ein Gespür gehabt dafür, weil was da passiert ist in der Nachspielzeit, Wahnsinn. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Wahid Fagir ausgeliehen an die SV Elversberg, Juan José Perea ausgeliehen an Hansa Rostock. Es läuft die Nachspielzeit, Elversberg führt 1-0, kriegt einen Elfmeter zugesprochen, um mit einem möglichen 2-0 den Deckel drauf zu machen. Der Elfer wird erst gehalten und Wahid Fagir versenkt den Nachschuss. Alle jubeln, denken 2-0 Elversberg. Dann wird aber das Tor aufgrund eines VAR-Eingriffs korrekterweise zurückgenommen, weil Wahid Fagir einen Tick zu früh in den Strafraum eingelaufen ist. Und dementsprechend ist das auch in unserer heutigen Zeit 2023 zurückzunehmen. Ja? Das heißt, nicht das zweite Tor für Wahid Fagir im Dress der SV Elversberg. Und dann gab es 11 Minuten Nachspielzeit. Juan José Perea kommt rein, trifft nicht nur einmal, sondern trifft zweimal in 90 plus 10 und in 90 plus 13. Macht in seinen ersten Minuten im Hansa-Trikot zwei Tore, wird zum Mann des Spiels, hat sowieso eine völlig verrückte Woche hinter sich, ist Papa geworden, dann eben vom VfB nach Rostock verliehen und dann so ein Ding. Es war unfassbar, es war wirklich komplett crazy.
Was ich am schönsten finde, es sind, also die haben den ja dahin verliehen, weil sie natürlich wissen, was alles Schwarzhorn-Fußball spielt.
Ja, genau.
Ja? Schön, Langholz, ja, hoch und weit bringt Sicherheit und dann auf den zweiten Ball gehen und so weiter. Ein Spiel prädestiniert für Juan Pereira. Ja? Aber zumindest das erste, glaube ich, der beiden fällt eher aus dem Positionsspielangriff, ja, und daher eher atypisch. Man hat ihm ja hier vorgeworfen, so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Der kann zwar laufen und bringt Einsatz und kämpft und grätscht, aber die Bude treffen kann er halt nicht, ja, und schon gar nicht nach Positionsspielangriff. Und das ist jetzt am Wochenende passiert, freut mich. Klar, Woche, du hast schon gesagt, die für ihn echt top gelaufen ist. Muss man nur auf sein Insta gucken, wie stolz der junge Mann ist. Und das sind also zwei der bisher drei verliehenen Spieler vom VfB. Der dritte ist wer?
Sag's mir.
Matej Maklica.
Ja, richtig.
Darmstadt 98, am Montagabend gegen Liverpool gespielt. Bin ich auch gespannt, was er so für eine Performance anbietet.
Ah ja, klar. Ich war im Kopf gerade noch bei der geilsten zweiten Liga aller Zeiten. Und Maklica spielt da natürlich Bundesliga.
Nein, er spielt Bundesliga. Und ich bin so ein bisschen überrascht auch, dass es bisher noch nicht mehr Laien sind. Ja, man hat da noch die, sag ich mal, auch wenn es sich jetzt bitter anhört, die Kaderleichen Gil Dias und Momo Sissé, von denen hört man gar nichts mehr. Die sind komplett freigestellt, halten sich privat fit auf der Suche nach einem neuen Club. Mal gucken, ob da was passiert. Und dann hat man halt so Spieler, die Kandidaten sind für weitere Laien, ja, beispielsweise Milosevic, ja, beispielsweise Sanko, aber auch ein Robby Massimo ist einer aus der Reihe derer, die man vielleicht noch gerne vom Hof hätte. Luca Pfeiffer haben wir vorher schon drüber gesprochen, das sind alles Jungs ohne Chance auf, sag ich mal, Startelf-Spielzeit. Und bisher ging jemand davon aus, der VfB wird wieder so eine, sag ich mal, stabile Leittruppe auf die Beine stellen. Letzte Saison, da waren es 9, die draußen waren. Jetzt aber sagt Fabian Wohlgemuth, auch mit Blick auf die Vorbereitung, die die Jungs absolviert haben, wir werden nicht verleihen um des Verleihens willens, sondern wir werden schon schauen, dass wir bei denen, wo wir überzeugt davon sind, dass es besser ist, ihnen hier Entwicklungs Raum zu geben, das auch machen. Da hat er explizit so Leute wie Milosevic angesprochen, ja, von dem sie echt überrascht sind. Ja, ich meine, der Kerl ist 17 oder gerade 18 geworden. Wenn ihr den mal seht beim Training, achtet mal genau drauf, der tritt eher auf wie einer, der Mitte 20 ist.
Mhm, ja, da geht was.
Da geht was und nichtsdestotrotz sucht man natürlich für Pfeiffer, für Massimo, für Dias, für Sisse nach Kandidaten, wo man die Herren entweder ganz abgeben oder eben hinverleihen möchte. Allerdings auch da nochmal, sagt Wohlgemuth ganz klar, erstmal nicht verleihen um des Verleihens willen und zweitens, also zu verschenken haben sie halt auch nichts da unten. Ja? Dieser neunköpfige Schattenkader, den man da letztes Jahr draußen hatte, der hat verdammt viel Geld gekostet, weil der VfB fast alle Gehälter voll übernommen hat, während die draußen waren. Das heißt, der hat maximal Leihgebühr bekommen. Und dieses Geld hat natürlich an anderer Stelle gefehlt und den Fehler möchte man jetzt nicht nochmal machen. Das heißt, wer jetzt einen VfB-Spieler ausleiht, der wird ihn nicht nur die Leihgebühr bezahlen müssen, sondern wird auch sein Gehalt berappen müssen.
Bin gespannt, ob es dann ab September, wenn dann das Transferfenster wieder geschlossen ist, montags wieder jemanden bei uns gibt, der diese wunderbare Bildergalerie machen muss mit den Leihspielern des VfB. Vermutlich schon, aber ich bin mal gespannt, wie viele es am Ende sein werden.
Lass und vor mich. Allem,
wo die alle sein werden. Weil, also da hattest du ja letztes Jahr, hattest du teilweise hier mit polnischer Liga, zweite österreichische, was weiß ich noch, Junioren, also in der Schweiz, das war schon, ja, sag ich mal, was für Connoisseure.
Nichts für Connoisseure ist, was gerade rund um die Personalien Ito, Mavropanos und auch Gerassi läuft. Fangen wir mal mit hinten an. Hinten heißt Abwehr. Eins kann ich euch mal vorweg sagen. Der VfB wird nicht zwei potenzielle Startinnenverteidiger abgeben in dieser Transferphase. Es wird maximal einer.
Wichtig schon mal, wichtig.
Zweitens, die 15 Millionen Euro, die Ajax für Ito bisher geboten hat, sind viel zu wenig. Ja, intern heißt es, dass er, wenn möglich, ein Dreier vorne dran stehen muss. Sollte er überhaupt abgegeben werden. Offiziell heißt es, Ito ist unverkäuflich. Und daran hat sich bisher auch nichts geändert. Dann wissen wir, dass das Angebot von letzter Woche, von dem du gesprochen hast, erhöht wurde. 20 Millionen Euro bietet Ajax jetzt für einen Herrn Schutalo von Dinamo Zagreb.
Ja, das ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung geworden zwischen Sven Mislintat und dem Maximir-Stadion, so scheint es mir so zumindest. Also nachdem das erst hieß, nee, das wird nix, lernt Herr Mislintat auch mal kennen, wie es so ist, mit Dinamo Zagreb zu verhandeln. Das ist nämlich nicht ohne, ja. Da kommt aus der Fußballschule viel raus. Klar, müsst ihr euch nur anschauen, wo die überall kicken. Und dementsprechend weiß man da unten auch, was sozusagen das Tafelsilber kostet. Und da ist dann, glaube ich, noch nie irgendwie einer der hoffnungsvollen jungen Spieler direkt bei der ersten Verhandlungsrunde abgegeben worden. Das gab's nie, daran kann ich mich nicht erinnern. Und dementsprechend ist da jetzt offenbar nochmal ein Anlauf unternommen worden, von Ajax Josip Schutalo zu holen, der einzigartige, unnachahmliche, großartige Fabrizio Romano.
Ja.
Da habe ich mir sagen lassen, hat da wieder was rausgehauen, dass da ein neues Angebot vorliegt und die Geschichte ist wieder aufgewärmt.
Das ist übrigens in der Autostadt in Niedersachsen wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, denn der VfL Wolfsburg, der will Hiroki Ito nicht seit diesen Tagen, sondern der hat den schon eine ganze Weile auf dem Zettel. Wir haben auch schon mehrfach darüber berichtet, schon Monate her zum Teil. Und auch da hält man ein Auge auf den jungen Japaner, ebenso auf Didos Mavropanos. Der wiederum, das fand ich interessant, wir kommen nachher nochmal dazu, wenn wir auf das Spiel auf Baling blicken, der in der Hierarchie einen Platz nach hinten gerutscht ist. Also man kann davon ausgehen, dass weite Teile, unter anderem die Innenverteidigung, die da gegen Sheffield gestartet haben, die Startelf bildet und damit auch die Stammformation des VfL Stuttgart. Und dazu hat Dinos Mavropanos nicht mehr gehört. Jetzt muss man natürlich anführen, ja, der hatte länger Urlaub, ja, der hatte Trainingsrückstand, der hat nicht die ganze Vorbereitung absolviert. Anton und Sagadou haben das, ja. Andererseits ist es natürlich schon so, dass Dinos Mavropanos letztes Jahr der beste Verteidiger der Liga war, ja. Die beste Zweikampfquote, die meisten Tore erzielt, die beste VfB-Bilanz in der Luft, was Duelle angeht. So einen gibst du natürlich, wenn du ihn abgibst, auch nur dann ab, wenn die Kohle sozusagen stimmt, wenn das Angebot stimmt möglicherweise aufnehmenden Verein. Dennoch ist es schon wohl so, dass auch im Lager des Griechen ganz genau hingeschaut wurde, was da gerade passiert. Und der Wunsch nach Luftveränderung, der ist ja auch nicht erst seit gestern kommuniziert. Ja, also, dass der sich das vorstellen kann, ist bekannt. Und ja, Wolfsburg war ein Thema, Napoli ist noch ein Thema, ein völlig anderer Club ist vielleicht auch noch ein Thema. Aber also, wenn ich jetzt drauf tippen würde, wer von den beiden den VfB verlässt, in dieser Transferphase, die noch bis zum 1. September geht, dann tippe ich auf The Greek Freak, Dinos Mavropanos.
Ich auch. Ich auch. Natürlich kann da noch viel passieren. Der August ist auch noch lang. Und natürlich schließt das alles nie aus, dass irgendwie plötzlich doch irgendwelche unmoralischen Angebote eintrudeln. Und über die muss man sich dann einfach Gedanken machen. Aber ja, mein Gefühl sagt mir das auch. Und wobei ich tatsächlich auch ganz ehrlich sagen muss, ja, das Gebaren von Wolfsburg, gut, das ist jetzt natürlich auch meine romantisierende Sichtweise. Manchmal frage ich mich, was suchen eigentlich Spieler dort? Jedes Mal, wenn ich dort aus dem Bahnhof aussteige und unter Dienst habe, denke ich mir, um Gottes Willen, aber ja, es ist halt ein
Feind. Die haben jetzt halt auch Van de Feen zu Tottenham abgegeben. Ja, wenn nur mal einer wissen will, was gerade auf dem Innenverteidigermarkt europaweit los ist, dann muss man nur den Van de Feen-Wechsel sich anschauen und die Summe, die dafür bezahlt wurde.
Exakt.
Dann weißt du auch, dass es nicht so weit hergeholt ist, wenn der VfB einen Dreier vorne dran stehen haben will. Ja, und zwar nicht eine 3, sondern eine 3 und dann mindestens eine 0. Ja? Und insofern abwarten, bleibt bis zum Ende spannend. Das gilt auch für den Mann, über den wir heute eingangs schon gesprochen haben. Den Mann, für den sich die Zuschauer in der Bramall Lane erhoben haben, um Applaus zu spenden. Den Mann, der die VfB-Lebensversicherung schon letzte Saison dargestellt hat, der jetzt in einer unfassbaren Frühform ist. Und der Mann, der noch bis zu diesem Freitagabend 0 Uhr eine Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart besitzt.
Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, der, glaube ich, die allermeisten Fans da draußen am meisten beschäftigt. Mich auch, gebe ich ganz offen zu, dich wahrscheinlich auch, weil du siehst natürlich das Spiel, du siehst die Art und Weise, wie er diese Tore schießt in Sheffield. Du siehst generell, wie du gerade gesagt hast, wie er in der Rückserie oder vor allem in der entscheidenden Saisonphase zur Lebensversicherung avanciert ist. Und dann schießt er sozusagen in, die einen sagen, im Mutterland des Fußballs, ich sag mittlerweile, ist es das Land, wo einfach die größte Kohle fließt, also abgesehen mal von Saudi-Arabien.
Am meisten spielt.
Genau, und quasi, er liefert sozusagen genau da, wo es eigentlich aus VfB-Sicht am beschissensten ist, liefert er so eine Leistung und macht komplett auf sich aufmerksam.
Das war mit das schönste Zitat von Fabi Wohlgemuth nach dem Spiel. Also, ja, so ein bisschen zerknirscht.
Ja, ja.
Naja, wen bisher noch nicht jeder kannte, jetzt kennt ihn jeder.
Genau das ist es. Ja. Und das ist dann wirklich Fluch und Segen zugleich. Ne? Also auf der einen Seite Segen, weil du wirklich als VfB froh sein kannst, so einen Spieler in deinen Reihen zu haben. Und wo du einfach weißt, also wenn er bleiben sollte, dann garantiert der dir seine Tore, dann garantiert der dir die Punkte. Und auf der anderen Seite natürlich ein Stück weit Fluch, weil es eben absolut Begehrlichkeiten weckt. Und du hast es gerade angesprochen, ich finde es übrigens interessant, wie solche Positionen im Weltfußball auf dem Transfermarkt shiften. Also es ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, da war Linksverteidiger der heiße Scheiß und alle haben auf dem großen Transfermarkt Linksverteidiger gesucht. Das ist jetzt, schöne Grüße an Borna Sosa, gar nicht mal mehr so. Jetzt sind es die Innenverteidiger, die rumrotiert werden und die Stürmerposition eben, weil es diesen Typ Stürmer einfach nicht mehr so häufig gibt.
Der klassische Neuner ist nicht mehr Santa Mina.
Ja, genau.
Das ist richtig.
Und das heißt, es ist absolut ein Markt für so einen Stürmertypen.
Und das weiß natürlich auch Gerassi. Ich gehe davon aus, dass die Klausel nicht aktiviert wird vor Freitagabend. Stand jetzt, während wir aufnehmen. Das heißt, der VfB hat es verhandlungstechnisch in der Hand, kann den Preis bestimmen. Ja, die Klausel da damals ja zuerst bei uns gelesen, die ist so roundabout 15 Millionen irgendwo da fixiert. Ja. VfB hätte gern mindestens einen Zweier vorne dran. Das haben wir damals schon kommuniziert, als wir das erstmal das veröffentlicht hatten. Wenn diese Klausel eben ausgelaufen ist. So, jetzt ist es bei Gerassi so, dass er hinterlegt hat, er hat sich schon was vorstellen können, aber auch nur, wenn irgendwo ein klares Bekenntnis zu ihm als Nummer 1 da ist. Ja, vornehmlich England. Deutschland könnte er sich auch vorstellen, aber da gibt's halt keine offenen Neuner mehr. Außer Bayern, ja, wenn die dieses Kane-Idiotentheater endlich mal abgeschlossen haben, da auch nicht mehr.
Gott, ist das furchtbar.
Und das ist wirklich
schlimm. Kann ich auch nicht mehr lesen.
Das heißt England, ja, und da wird halt jetzt der Markt erst heiß in den letzten 14 Tagen, weil dann dort die Pflichtspielsaison startet, die Premier League losgegangen ist und dann vielleicht der ein oder andere Club noch erkennt, hoppla, da wäre ja vielleicht was, was wir noch machen könnten und die können halt auch in der Schlussphase des Fensters noch 20 plus X einfach so auf den Tisch legen. Ja?
Sascha Kalajdzic weiß, wovon du redest.
Genau, richtig. Deswegen wird uns dieses Gerassi-Thema noch bis 31.08. begleiten oder kurz davor. Da bin ich ziemlich sicher, leider.
Die Frage ist natürlich auch, passiert nochmal sowas wie ein Domino-Effekt, den es ja auch immer wieder gibt. Das heißt, beginnt an einer Stelle irgendwo mal so ein Transfer und dann reiht sich das so nach. Dann wäre halt eben die Lücke irgendwo offen. Aber Fakt ist, und ich glaube, das hast du gut rausgearbeitet, ein Serhou Guirassy, und das völlig zu Recht, setzt sich nicht auf die Bank. Also der wird nicht zu einem Verein wechseln, der meinetwegen sogar international große Ambitionen hat und sich da auf die Bank setzen. Serhou Guirassy ist auch ein Spieler, der auf dem Platz gehört und nirgendwo sonst.
Serhou Guirassy ist aber auch ein Spieler, der nächstes Jahr im Januar 4 Wochen fehlen wird, ja, weil er eben für Guinea als Starter 9 vorgesehen ist, Afrika Cup spielen wird. Und auch das schreckt vielleicht den einen oder anderen Premier League Club eher ab. Ne? Den VfB hat es nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, sie haben diese 9 Millionen Klausel gezogen und haben ihn jetzt fest verpflichtet. Insofern, es ist 50-50, ich sag's dir ganz ehrlich. Immerhin hat man in Person von UNDAF schon ein bisschen Vorgriff gemacht, auch wenn der neben Gerassi spielen kann. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Fabian Wohlgemuth jetzt sagt, wir entwickeln Milosevic und Sanko lieber hier weiter, als sie zu verleihen, weil man sich natürlich auch dadurch ein Stück weit einen doppelten Boden holt. So, doppelten Boden holen wir uns jetzt, nämlich mit ein bisschen Cash auf die Tasche aus der Werbepause.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat verloren am Samstag Nachmittag zum Regionalliga-Auftakt. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz kann uns eigentlich egal sein, aber uns interessiert der VfB 2. Der hat nämlich dieses Spiel gegen eben jenes Team 2-1 gewonnen und somit einen erfolgreichen Start gefeiert in die Regionalliga. Und dabei fiel unter anderem ein Treffer. Also wenn der nicht fürs Tor des Monats nominiert wird, dann schreibe ich der Sportschau-Redaktion höchstpersönlich, das sage ich dir.
Hashtag Traumtor, genau. Raul Paula, Flanke von Mathis Hoppe an der rechten Seite. Also die beiden, die zuletzt auch im Profitraining in der Vorbereitung mit dabei waren teilweise. Und Paula überlegt mit der Innenseite, schaufelt den ins lange Eck als Lob, also richtig stabile Hütte. Gönnt ihr euch dieses Tor, indem ihr beispielsweise in die App geht, euch es dort anschaut oder aber auf den Jungen Wild-Account vom VfB, Insta oder Twitter, da könnt ihr das auch anschauen. Und ja, guter Saisonstart. Markus Fiedler war zufrieden. Und jetzt ist es eben so, dass nicht gleich am Samstag das nächste Spiel ansteht, sondern erst am Mittwoch gegen Schott Mainz, bei Schott Mainz und damit auch ein Spiel, das so ein bisschen Novum darstellt, denn es ist das einzige in der Regionalliga Südwest, das auf Kunstrasen ausgetragen werden muss, weil die Mainzer nichts anderes zur Verfügung stellen können. Dürfen sie noch dieses Jahr? Danach ist diese Sondergenehmigung abgelaufen. Ab nächster Saison musst du einen Rasenplatz anbieten. Genauso wie der VfB jetzt im Schliens-Stadion, wo ab sofort die Heimspiele fix ausgetragen werden, 100 Sitzplätze überdacht sogar stellen muss. Also da gibt es jetzt einen Bereich, eine Seating Area mit 100 Plastikschalen. Dach ist, glaube ich, noch keins drüber, aber da wird sich auch noch ein bisschen was tun während der Saison, damit die Vorgaben der Regionalliga da erfüllt werden.
Und warum der VfB 2 am Wochenende nicht spielt, ist ganz klar, weil der Pokal ist und dementsprechend auch Schott Mainz im Einsatz ist übrigens und daher die Partie in der Regionalliga Mittwoch, 16. August, auswärts für den VfB 2. Die U19 hat ein solides Turnier gespielt, ne?
In Oberdorf. Ein richtig gutes Turnier gespielt. Also Grüße an Tobi Rathgeb an dieser Stelle. Sie haben geschrubbt, ordentlich geschrubbt. und das auch mit der Mannschaft, wo halt mal Leistungsträger nicht da waren, ja. Beispielsweise Chris Olivier, ja. Und da ist aber unter anderem, glaube ich, mit Siege gegen Palmeiras. Benny Boyacchi macht das Siegtor in der Nachspielzeit. Und ein 3-0 ein stabiles gegen die AS Rom, mit der man ins Finale einziehen konnte. Das hat man dann leider verloren gegen Freiburg 0-1. Aber ich glaube, insgesamt bleibt da ein sehr, sehr positives Fazit. Jetzt geht's am Sonntag gegen die Kleeblätter. Kräuter Fürth 13 Uhr. Entweder auf dem Einser oder im Schliens-Stadion. Wer mag, kann sich das also vor Ort reinziehen. Und vielleicht trifft er dann auch auf mich, denn ich habe vor, runterzugehen und mir das
anzuschauen. Einen Philipp Meisel.
Genau, erstmals in dieser Sommervorbereitung oder Ligastart jetzt, wo ich die Chance habe, die Jungs zu sehen. Und das werde ich tun am Sonntag.
Also Sonntag 13 Uhr, die U19 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Samstag 13 Uhr spielt die U17 des VfB gegen die Roten Teufel, gegen den 1. FC Kaiserslautern, ebenfalls zu Hause. Vergangene Woche ging schon mal gut los, am Pfalzner Weiher, wie du so schön sagst. 2-1 Auswärtssieg in Nürnberg.
Ein gewisser Herr Hellstern und ein gewisser Herr Santos, nur den Hellstern kenne ich ein bisschen näher, Torhüter, haben daraufhin eine Nominierung erhalten, nämlich für einen U17 DFB-Lehrgang, wo sie jetzt dann unterwegs sein werden. Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle und auch da, ich komme bald vorbei, ja, und schauen wir das an. Irgendwann wird sich die Gelegenheit ergeben.
Und dann haben wir unsere neue Kategorie. Bitteschön.
VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Ja, hallo zusammen. Was war los bei den Frauen in der vergangenen Woche? Die Mannschaft absolvierte am vergangenen Wochenende ein kurzes, dafür aber knackiges Trainingslager in Freudenstadt. Als ehemaliger Magath-Schützling durfte dabei natürlich trainerseits der frühmorgendliche Lauf durch die schwarzen Wälder nicht fehlen. Auch der neue Athletiktrainer Desmond Thompson bekam seine Einheiten und scheint den Mädels zumindest so viel Spaß gemacht zu haben, dass sie danach noch lachen konnten. Selbstverständlich wurden dann auch taktische Dinge in unterschiedlichen Spielformen trainiert. Bei 7 Neuzugängen müssen Abläufe ja auch erstmal wieder einstudiert und verfestigt werden. Zudem freut sich der Trainer mittlerweile über mehr und mehr Rückkehrer aus dem verletzten Lager. Vanessa Freier und jetzt auch Nadel Geiring sind da vor allem zu nennen, die auch schon wieder voll mitmischen. Sogar die Rekonvaleszenten-Mädels waren zu Reha-Maßnahmen und Teambuilding mit am Start in Freudenstadt. Hierfür wurde tatsächlich ein eigens angeliefertes Indoor-Bike-Rege benutzt. Wie für ein ordentliches Trainingslager auch üblich, wurden die Tage für Teambuilding-Maßnahmen genutzt. So obligatorische Kennenlernspielchen, man weiß ja, wie das so läuft. Ob die Neuzugänge eine Gesangsprobe abliefern mussten, ist leider nicht überliefert worden. Und natürlich stand gemeinsames WM-Schauen mit auf dem Programm. Zum Abschluss, nach der letzten Trainingseinheit, ging es dann bei strömendem Regen, analog der Männer, auch noch in ein Testspiel gegen den SV Musbach. Der Verbandsligist war tatsächlich aber bei der 12:0 Niederlage mal komplett chancenlos. Die VfB-Frauen hatten dabei den Luxus und konnten in der Halbzeit nahezu die komplette Mannschaft austauschen. Hervorzuheben aus diesem Spiel wären zum einen mal die Farah Yusufovic aus dem Team eigentlich von den Frauen 2, die erneut doppelt traf. Und auch beide Janas zeigen sich nach wie vor treffsicher. Jana Spengler konnte 4 Treffer beisteuern. Jetzt heißt es, auf diese Grundlagen weiter aufzubauen. Das kann man am besten live und in Farbe am kommenden Sonntag in Obertürkheim bestaunen, wo dann um 14 Uhr der Regionalligist FC Würzburger Kickers zu Gast sein wird. Also Leute, notiert's euch, wir sehen uns am Sonntag 14 Uhr Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Bis denne, ciao und bis zum nächsten Mal.
So, von der Hafenbahnstraße in Obertürkheim machen wir einen Switch, whatever, ein paar Kilometer weiter, der Neckarnunder sozusagen. Wir gehen nach Reutlingen, an die Kreuzeiche. Da hat vor kurzem der VfB vor roundabout knapp 10.000, 11.000 waren es, glaube ich, weiß nicht genau, gegen Reutlingen gespielt. Ordentlicher Sieg in der Vorbereitung bei Bullenhitze. Jetzt spielt man dort gegen die TSG Balingen. Die sind nämlich dahin ausgewichen von ihrem Bizerba-Sportpark in Balingen, wo einfach die Kappa und die Infrastruktur drumherum nicht passt, um so ein Zuschauervolumen aufzunehmen, an die Kreuzeiche. Es ist, soweit ich weiß, ausverkauft. Und der Regionalligist, sowas wie der VfB 3, kommen wir aber, glaube ich, nicht dazu, trifft auf den VfB 1 an diesem Samstag 13 Uhr, Christian.
Ja, und ich freue mich echt drauf. Das ist, ja, ich habe am vergangenen Wochenende die Kaisermania geschaut, ein bisschen, ja. Und ja, ich musste auch dran denken, wie das im vergangenen Jahr war, als der VfB in der ersten Runde an eben jedem Wochenende bei Dynamo Dresden antreten musste. Aber trotzdem, und ich glaube, da geht's allen so, ich bin froh drum, dass es echt, und damit will ich den Balingern überhaupt nichts wegnehmen, ja. Bitte das nicht falsch verstehen. Aber ich bin trotzdem froh drum, dass es echt nicht so ein ultra krass schlimmes Auswärtsspiel vor 20.000, 30.000 Verrückten ist, für die das alles dann wahrscheinlich noch irgendwie unter Flutlicht. Ich erinnere mich an dieses eine Samstagabendspiel, als man mal bei Hansa Rostock ausgeschieden ist.
Oh Gott, danke. Boah, danke, das war ein Ausflug. Oh Gott.
Also, ja, das muss ich nicht haben in der ersten Pokalrunde. Und ich finde die Konstellation so richtig cool. Es ist ein toller Gegner. Es ist ein tolles Team. Du wirst gleich noch viel dazu sagen können, weil da echt einfach auch viel VfB drin steckt. Aber die ganze Geschichte drumherum, ne, dass man eben das Stadion an der Kreuzeiche gewinnen konnte, in Reutlingen, sowieso ein cooler Ground. Dann helfen über 300 Ehrenamtliche mit. Das wird ein Fest auch. Das wird ein Fußballfest.
Ja, ich meine, du musst ja die Relation sehen. Du hast gerade von 20.000, 30.000 Verrückten auswärts gesprochen. Ich meine, das ist halt für den Club, der hat halt nicht so viele Fans, aber es ist von der Bedeutung her dasselbe. Das genau. Ist für die das Spiel der Vereinsgeschichte.
Ja.
So, ja. Und sieht man mal von dem mittleren Fauxpas ab bei der Ticketvergabe, haben die das bisher richtig gut hingestellt bekommen und die werden das natürlich am Wochenende auch 1A durchziehen. Ja. VfB 3, habe ich gerade gesagt, hat natürlich einen Grund. Ja, wenn ich mir den Kader anschaue, den die TSG da zur Verfügung hat, dann sind da 10 Spieler dabei, die beim VfB und oder den Kickers waren in ihrer Zeit davor. Der Trainer Martin Braun, auch ein Mann, der schon sportlicher Leiter bei den Kickers war, ja, auch hier in der Region kein Unbekannter. Auch wir haben so ein kleines Verhältnis, das ist ganz witzig, weil immer die letzten Male, wenn der TSG beim VfB 2 war, hat natürlich der Zoll- und Alp-Kurier, keinen eigenen Mann hingeschickt, weil das geben halt die Ressourcen nicht her. Deswegen haben sie meist bei mir angerufen oder bei Jürgen Frey, ob wir denn einen Text machen könnten. Ja, und ich bin die letzten Jahre derjenige gewesen, der das gemacht hat. Und jedes Mal, wenn ich unten im Schlienstadion oder auf dem Einser war, bin nach dem Spiel dann auf Martin Braun zugeschritten, hat der schon gegrinst. Und beim zweiten Mal wusste mein Name auch. Und ich sagte, ah, Herr Meisel, Sie wieder. Ja, Sie kommen ja gerade richtig. Und es war der Running Gag war, jedes Mal, wenn ich halt kam, hat die TSG mindestens einen Punkt geholt oder aber gewonnen.
Meistens
ja,
sogar gewonnen.
Die wurden ja jahrelang hier quasi vom VfB 2 nicht geschlagen. Und das war so ein bisschen der Running Gag zwischen uns. Ein sehr angenehmer Mann, der was von Fußball versteht. der ein bisschen atypisch nach seiner Profikarriere hat unter anderem für Rapid Wien, glaube ich, gespielt und für Köln. Nach seiner Profikarriere als Pressesprecher beim SC Freiburg anfing, ja, und dann jetzt über die Jahre hinweg sportlicher Leiter bei Kickers und bei Villingen gewesen, jetzt bei Balingen der Trainer und so der Mann der Erfolgsgeschichte, der ist jetzt glaube ich seit Ende 19 oder Anfang 2020 da und seitdem geht es mit dem Club kontinuierlich nach oben, auch weil sie eben solche Jungs auffangen und zu einer guten Mannschaft formen, wie Jan Ferdinand, den kennt vielleicht noch einer aus der VfB-Zeit, oder Jonas Meiser, der war bei Kickers und beim VfB im Sturm. Dann haben sie der Kapitän Kaan Akaya, der war hier auch mal als the next big thing in der U19 mal eine Weile beim VfB, ist mittlerweile seit langen Jahren Kapitän in Balingen und. Also da treffen einige alte Bekannte aufeinander und auch das ist so ein Randaspekt dieses Spiels, dass der VfB natürlich gewinnen muss, will und ich lege mich fest, auch wird.
Ja, und TSG Balingen ist für mich so die Konstante der Regionalliga. Also die haben sich da wirklich in den vergangenen Jahren einfach festgespielt, solide. Da gab es mal ein Problem, wo sie mal, glaube ich, mal fast runtergegangen wären. Ne? Wann war das?
Nein, aber es ist für mich vergleichbar, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts weg, wo du vielleicht hin wolltest, vergleichbar mit Heidenheim.
Ja, genau.
Er wird seit Jahren einen Top-Job gemacht.
Natürlich nimmt er mir es weg.
Ach komm.
Ist okay.
Na dann bitte Christian.
Nee, mach weiter.
The stage is yours.
Du warst eigentlich auf dem richtigen Weg. Ja, genau das. Also ein kleines Örtchen, wo einfach gut gearbeitet wird und wo man demütig ist, wo man nicht über seine eigenen Verhältnisse lebt, sondern wo man einfach weiß, wo die Möglichkeiten sind und wo man einfach trotzdem versucht, das sportliche Maximum rauszuholen. Ist das, was du auch sagen wolltest?
Ja, genau. Vielleicht noch mit dem kleinen, schönen Bogen zum unserem Sponsorenpart vorhin oder auch zu dem von letzter Woche. Auch mit viel Geld lässt sich halt viel Quatsch anstellen. Ja, das ist immer die Gefahr im Hintergrund. Ja, und bei Balingen und auch bei Heidenheim hat man halt mit wenig oder mit einer überschaubaren Menge an finanziellen Mitteln halt bisher sehr, sehr gute Dinge angestellt. Mit guter, harter, solider Arbeit. Und das ist einfach hervorhebenswert meiner Ansicht nach. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die TSG, das hat sie schon letzte Saison, hat es dann nicht geschafft, hinten im Sprint, ging dann im Endspurt, ging die Puste aus, aber wenn die den nächsten Mal oben anklopfen, an der dritten Liga, würde mich nicht wundern. Ja, und das, was Heidenheim zwei Klassen höher vollzogen hat, ist auch in Balingen möglich und vielleicht wird mich diese Saison beschädigen, möglicherweise aber natürlich auch widerlegen. Ich glaube aber wirklich daran, dass sie das schaffen können dort mit ihrem kleinen Bizerba-Sportpärchen, das sie da haben. Der muss dann natürlich wachsen, das ist auch klar.
Alles noch zu diesem Spiel, das im Stadion an der Kreuzeiche stattfindet. Ich finde diesen Namen so geil, deswegen sage ich ihn häufig, hat jetzt unser Felix, der nicht nur auf dieses Spiel an sich schaut, sondern sich auch so ein bisschen angeguckt hat, wie denn der VfB zuletzt in der ersten Runde im DFB-Pokal so abgeschnitten hat.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
68 Tage nach dem Relegationsrückspiel beim Hamburger SV steht für den VfB das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Die erste Pokalrunde. Am Samstag um 13 Uhr wird im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen angepfiffen. Die TSG Balingen hat dann Heimrecht. Das eigene Stadion hielt den Vorlagen für den Pokal nicht stand. So zieht man für ein Spiel in das über 15.000 Zuschauer fassende Stadion. Qualifiziert hat sich der Regionalligist über den Sieg im Regio WFV-Pokal. Ein 6:5 Elfmeterschießen gegen Stuttgarter Kickers. Es wäre also fast zu einem Stadt Derby gekommen, aber auch so ist eine örtliche Brisanz im Duell vorhanden. Aus Balingen sowie aus Stuttgart sind es etwa 40 bis 45 Kilometer Entfernung bis zum Ort des Geschehens. Es ist das erste DFB-Pokalspiel in der Geschichte der Balinger. Da ein 11:0-Sieg im Landespokal Württemberg aufgrund eines Formfehlers auf dem Spielberichtsbogen mit 0:3 gegen die TSG gewertet wurde, stehen bisher 0 eigene Tore, inklusive den Testspielen. 0:4 gegen Karlsruhe, 0:0 gegen Willingen, 0:2 gegen Freiburg 2 und ein 0:0 gegen Balingen mit H. im ersten Saisonspiel in der vierthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball. Hier hat Balingen in der letzten Saison seine beste Platzierung erreicht, den 6. Platz. 2018-2019 stiegen sie in die Regionalliga auf. Die Profis des VfB haben noch nie gegen Balingen gespielt, der VfB 2 allerdings spielt ebenfalls in die Regionalliga Südwest. Die Schwaben haben den Pokal schon dreimal gewonnen, in der letzten Saison hat man mal wieder etwas länger Pokalluft schnuppern dürfen. 2013 stand man zuletzt im Finale, das Halbfinale in diesem Jahr war das beste Abschneiden seither. 11 Mal in 68 Spielen schied der VfB schon schon in der ersten Runde aus, zuletzt 2018 bei Hansa Rostock mit der doppelten Revanche in den beiden folgenden ersten Runden und 2014 beim VfL Bochum mit Doppeltorschützen Simon Terodde. Seit dem Jahr 2000 gab es für den VfB 4 vergleichbare Partien in der ersten Runde im DFB-Pokal, auch dann ging es gegen Vereine aus Regionalliga Süd, Südwest oder Oberliga. Erst seit 2008 mit der Einführung der dritten Liga gilt die Regionalliga als vierte Liga, bis dahin war es die Oberliga. 2004 gewann der VfB mit 6:0 bei der TuS Mayen, ein Jahr später gab es einen knappen 4:3 Erfolg nach Verlängerung bei der TSG Hoffenheim, drei Jahre vor dem Hoffenheimer Durchmarsch in die Bundesliga. 2009 gewann die Schwaben mit 4:1 bei der SG Sonnenhof Groß Asbach, mit 3:0 kam man 2016 in der ersten Runde in Homburg weiter. Nun heißt es wieder vierte Liga gegen Bundesliga.
Danke, Felix. Und ja, wir hoffen nicht, dass es zum zweiten VfL Bochum oder Hansa Rostock kommen wird für den VfB. Aber ich glaube, ja, man kann da schon optimistisch rangehen. Und nichtsdestotrotz, Fußballfest hin, Fußballfest her. Die TSG Balingen tritt da nicht an, um abzuschenken, sondern die werden sich voll reinhauen. Und da muss man einfach auch das zeigen, was man kann als VfB Stuttgart, damit das kein ungemütlicher Nachmittag wird und aus dem Fußballfest nicht irgendwie ein Debakel wird. Ich glaube aber, mit Blick auf die vergangenen Wochen, Philipp, kann man da optimistisch sein.
Das denke ich auch und dann geht's für den VfB klassisch weiter. Man befindet sich jetzt schon im Spieltagsrhythmus, das heißt, Samstag ist das Spiel, Sonntagmorgen ist das berühmte Spiel Ersatztraining, aka Auslaufen, das heißt Startelf macht regeneratives Programm, die anderen werden hochbelastet. Dann ist Pause bis wahrscheinlich Dienstagmittag oder Dienstagvormittag, jedenfalls anderthalb Tage safe Pause für die Jungs und dann geht's weiter mit der Vorbereitung dann auf Bochum, das erste Heimspiel, das ausverkaufte Heimspiel zum Liga-Auftakt mit Karawane Cannstatt, alle in Weiß schon angekündigt, ja, Treffpunkt diesmal am Karree, glaube ich, nicht wie sonst am Bahnhof, weil der Bahnhofsvorplatz in Cannstatt, für alle, die
da kannst du nicht vorbeilaufen,
nicht aus der Stadt kommen und von weiter herkommen, also ihr könnt zur Schwemme gelangen, wenn ihr es wollt, ja, aber der ganze Bahnhofsvorplatz ist im Zuge der Ertüchtigungsmaßnahmen zu EM 2024 gerade eine riesige Baustelle, deswegen ist der Treffpunkt für die Karawane an den Kreisverkehr vor dem Cannstatter Carré verlegt wurden, da wo die Tunnels dann Richtung Stadion losgehen, Feilbrunnenviertel und so weiter, da geht's los. Und die Ultras vom Kommando Cannstatt und ihre Kollegen, die hoffen natürlich auf rege Beteiligung, damit dieses schon traditionelle Marsch zum Stadion in Stuttgart wieder deutschlandweit durch Social Media gehen kann, wie immer zum Ligastart.
Da freue ich mich auf die Bilder. Das werde ich mir genüsslich anschauen, auch wenn ich selbst dann eigentlich nicht mehr da bin, aber das wird trotzdem gut.
Was guckst du, Hajduk gegen Park oder was? Was
ist ja, so ein bisschen, ne? Vielleicht gibt es auch noch mal ein Wiedersehen mit Slaven Belupo oder so. Also ja. Ich bin jetzt erstmal ein Weilchen raus.
Das bringt uns zum Ausblick auf die nächsten Wochen. Ihr werdet den Christian hier so schnell nicht mehr hören. Ich glaube, 4 Wochen bist du weg. Herzliche Glückwünsche dazu. Ja, du musst mir natürlich das Gleiche reindrücken, was ich dir Ende der Saison gegeben habe. Definitiv. Völlig logisch. Bis dahin könnt ihr uns weiterhin folgen, besternen oder Herzchen raushauen auf Insta, Facebook, Twitter. Und ab sofort auch auf YouTube. Wir sind letzte Woche so ein bisschen soft gestartet, haben da jetzt vor, in der Woche mindestens 2 Dinge zu liefern. Einmal kriegt ihr immer den Podcast statt, jetzt auch auf YouTube. Ihr könnt natürlich dort auch Follower werden. Um die 500 sind es bisher. Herzlichen Dank dafür. Und ihr kriegt jede Woche 1 bis 2 Videos so zu, sag ich mal, Themen, die euch bewegen, die den VfB bewegen, die die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt beschäftigen. Heute werden wir nochmal explizit so ein bisschen drauf blicken, was denn am Samstag da los ist an der Kreuzeiche. Falls ihr also Lust habt und diesen Podcast hört, geht rüber zu YouTube, schaut euch an, was wir da zusammen fabriziert haben mit Blick auf den Pflichtspielstart des VfB Stuttgart.
Und vor allem haben wir da nicht nur viel Aktualität, die wollen wir euch jede Woche bieten und liefern, sondern eben auch zeitlose Geschichten, tolle Bilder auch aus der Vergangenheit, auch natürlich Ausschnitte aus Spezialpodcasts, die wir schon hatten in der Vergangenheit. Also guckt da gerne mal rein. Es ist ja Aktualität, aber es ist auch viel zum Schwelgen und sich erinnern. Und tatsächlich, ich habe mir das eine oder andere Video angeschaut, ich hatte auch schon mal Gänsehaut.
Gänsehaut habe auch ich jetzt, Christian. Ich sage Dankeschön und vor allem sage ich auf Wiedersehen. Komm mir heil wieder nach diesem wunderschönen Sommerurlaub, den du jetzt genießen kannst.
Danke, ich bemühe mich. Ich werde natürlich mir alles anschauen und anhören und ich werde auch mir die Kicks anschauen. Ich freue mich echt auf den Start jetzt, schon am Samstag im Pokal und dann in der Liga. Ich glaube, da können sich die Fans echt auf eine gute Spielzeit freuen und durchaus, sag ich mal, wohlgesonnen auf die ganzen Kicks blicken.
Danke gilt natürlich auch an euch da draußen und auf Wiederhören, sage ich jetzt an dieser Stelle noch zum Abschied, denn ich freue mich, euch nächste Woche auch wieder hier an dieser Stelle begrüßen zu dürfen.
Das letzte Wort in dieser Folge hat, wie schon zu Beginn, der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Die PK-Punchline, das sagt der Trainer vor der Partie.
Mannschaftsrat wurde gewählt von der Mannschaft. Dort haben wir den, jetzt muss ich kurz überlegen, den Daxo, den Kalle, den Fabi Bredlow und den Atta. Die vier sind im Mannschaftsrat und Kassenwart. Müssen wir wissen, wer Kassenwart ist.
Ja? Das interessiert auf jeden Fall.
Fabi Bredlow bleibt Kassenwart und jetzt haben wir einen, der, glaube ich, richtig gut eintreiben kann, gewählt, den Daxo. Ja, ich glaube, dem kann keiner mehr was abschlagen. So gesehen sind wir da auch richtig gut aufgestellt.
Sag er du in Kasso.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.